Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute gibt's nach längerer Zeit mal wieder eine Solo-Folge, einfach weil ich diese Woche überhaupt nicht reinquetschen hätte können, einen Gast zu interviewen. Und durch die 3 Wochen Krankheit beziehungsweise doofer Bo in der Familie im Winter haben wir nicht mehr so viel in petto. Es ist ja einfach viel los. Das Leben ruckelt gerade immer so, bevor es den nächsten Gang schaltet, oder wie war das? Deswegen habe ich gedacht, ich mache heute eine Folge zu einem Thema, über das ich diese Woche schon mal gesprochen habe und in ein paar Wochen nochmal in einem Kindergarten sprechen darf. Nämlich kleine Kinder, große Gefühle. Alle, die Kleinkinder zu Hause haben, denken sich jetzt so, ja, kenne ich. Und alle von euch, die mit kleinen Kindern arbeiten, denken sich auch, ja, kenne ich. Und die von uns, die so wie ich größere Kinder haben, erinnern sich trotzdem ganz, ganz gut an die Zeit. Früher nannte man das ganz fies und gehässig, finde ich, Trotzphase. Und Trotzphase klingt ja wie, die wollen uns eins auswischen, das ist nur alles zum Trotz, ist ja so ein Ausspruch. Leute, die mehr darüber wissen und die so ein bisschen moderner unterwegs sind, die betiteln das jetzt deswegen Autonomiephase, weil das einfach genau der Punkt ist. Es geht nicht ums Trotzen, es geht nicht ums Dagegensein. Es geht darum, dass das Kind was für sich will, für sich entdeckt. Und das hat überhaupt nichts mit einem gegen uns zu tun oder mit gegen das Außen, sondern mit einem für mich im Sinne des Kindes. Im Endeffekt ist es ein Ich bin ich und ich will selbst, ich will das selber machen. Bei vielen geht das schon so mit 1,5 Jahren los. Manche brauchen ein bisschen länger. Aber im Normalfall so zwischen 1,5 Jahren und 2 Jahren, spätestens manche auch schon ein bisschen früher, geht es los, dass wir merken, es tut sich da was, und zwar ganz, ganz arg. Wozu die Autonomiephase da ist, da reden wir gleich noch länger drüber, aber es geht ganz viel über um Selbstwirksamkeit, um ich kann das alleine, lass mich das alleine machen, ich kann das schaffen, um Eigenständigkeit, also selber Entscheidungen treffen, ausprobieren, Grenzen finden, ich sag ganz bewusst nicht Grenzen testen, weil es da einfach nicht ich will dich herausfordern geht, sondern auch hier wieder eigentlich sich in einen sicheren Rahmen abzustecken. Und ganz viel geht es auch um Identität. Also wer bin ich, was will ich eigentlich und was will ich vor allem nicht? Also dieses wunderbare Wörtchen Nein ist ja eins, das die kleinen Kinder, wenn sie anfangen zu sprechen, als eins der ersten lernen und dann unheimlich gerne sagen, bei jeder Gelegenheit, weil Nein ist ein sehr kräftiges Wort, das hat ganz viel Macht dahinter, das bewirkt was, und wenn ich jemand ein Nein entgegenschleudere, dann kommt meistens auch eine entsprechende Reaktion. Insofern finden die dieses Wörtchen Nein sehr, sehr spannend und nutzen das in dieser Phase auch sehr gern. Wutausbrüche und andere große Gefühle, also auch große Trauer, große Freude, große Angst, die gehören zur Autonomiephase. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und auch ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung. Also so anstrengend diese Zeit ist, und ich weiß noch sehr gut, wie anstrengend das ist, nichtsdestotrotz ist sie einfach ein wichtiger Teil der Entwicklung. Das gehört dazu auf dem Weg und es ist ein Übungsfeld. Das dürfen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Und in der Autonomiephase, von der wir heute sprechen, macht das Gehirn echt enorme Entwicklungssprünge. Die Verbindungen zwischen den emotionalen Zentren werden verknüpft. Also zwischen der Amygdala zum Beispiel, dieser kleine Mandelkern, der so gerne um sich schießt, wenn Alarm ist, wenn Not am Mann ist, und so diesen vernünftigen Bereichen im Frontallappen, das wird erst nach und nach aufgebaut, diese Verknüpfungen. Und es dauert eine ganze Weile, bis die mal wirklich entstanden sind. Das heißt, in der Zeit treten Gefühle einfach viel schneller und stärker auf, als das Kind sie verarbeiten oder steuern kann. Ich habe gerade vorher schon gesagt, die ist wirklich wichtig, diese Phase. Also entwicklungspsychologisch ist die super wichtig, weil unsere Kinder in dieser Zeit so ein grundlegendes Gefühl von Selbstwirksamkeit aufbauen. Sie bekommen dann mit, dass Entscheidungen, die sie treffen, etwas bewirken und dass sie als eigene Person wahrgenommen werden. Weil wenn sie also so in der Babyzeit bis am Anfang der Kleinkindzeit nehmen, die sich ja quasi symbiotisch wahr. Also das ist dann quasi Mama oder Papa und ich sind eins. Also meistens so diese Bindungsperson eins ist meistens die Mama heutzutage noch, die sich einfach in den ersten Monaten und im ersten Jahr am meisten ums Kind kümmert, wo die Bindung am engsten, am tragfähigsten ist. Die erleben sich als eins. Und plötzlich stellen die fest, nö, ich bin ja ich selber. Und das ist eine ganz, ganz neue Erfahrung. Gleichzeitig entwickeln sie dann so zentrale Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Frustrationstoleranz und emotionale Regulation. Aber, großes Aber, das geht nicht in 3 Wochen, das geht nicht in 2, 3 Monaten, das dauert eine ganze Weile. Und auf dem Vortrag, wo ich gestern Abend war in dem Kindergarten, haben die mich ganz groß angeguckt und gesagt, ja, aber wie lange dauert das dann? Und ich gesagt, das kann schon, also so bis kurz vorm Schulalter oder bis bei manchen vielleicht auch bis zum Schulbeginn, langsam aber sicher. Also so bis zum 6. Lebensjahr im Normalfall, kann das beim einen oder anderen oder bei vielen Kindern schon der Fall sein, dass diese Autonomiephase so lang andauert, dass es so lang dauert, bis die Frustrationstoleranz sich ein gutes Stück weiterentwickelt hat, bis die Impulskontrolle sich weiterentwickelt hat. Dieses, ich hau nicht sofort zu, ich schub's nicht sofort, ich trete nicht sofort, ich schrei nicht sofort, du Kackerkopf, sondern denk erstmal nach. Aber all das zu lernen, dazu braucht's einfach ein paar Dinge, und zwar ausprobieren dürfen, scheitern dürfen und ganz oft wiederholen und vor allem eine sichere Begleitung. Und da kommen wir ins Spiel, wir Erwachsenen. Sei es jetzt wir Bindungspersonen zu Hause, also Mama, Papa, Oma, Opa, die Tanten, die Onkels, wen auch immer ihr so in eurem Leben täglich um euch habt. Und natürlich auch die Leute in der Betreuung, also die Erzieherinnen und Erzieher bei euch in der Kita, im Kindergarten. Auch die sind eine sichere Begleitung im Idealfall, die dem Kind einfach ermöglichen, sich da auszuprobieren und diese Phase gut und gelassen zu überstehen. Ich sage euch jetzt mal so ein kleines Beispiel der Auswirkungen der Autonomiephase, das die meisten von uns kennen. Ich sage jetzt einfach mal, ihr holt das Kind vom Kindergarten ab, ihr geht danach noch ganz kurz, müsst ihr noch ganz kurz in den Supermarkt fürs Abendessen ein paar Sachen besorgen, ist nicht mehr alles da, habt ihr morgens nicht mehr geschafft, ihr wart schon knapp dran. Kind den ganzen Tag im Kindergarten gewesen, wir den ganzen Tag in der Arbeit und wir wackeln durch den Supermarkt, haben alles, was wir brauchen, gehen Richtung Kasse und was finden wir da? Ja, richtig, die Quengelware, da sind die Ü-Eier und was es sonst noch alles an Leckereien gibt. Natürlich in Griffweite und Augenhöhe des Kindes, ganz bewusst so platziert, ja. Was für Arschkrampen, sorry. Und was passiert, wenn wir Nein sagen zur Quengelware? Das Kind sagt natürlich, okay, macht mir gar nichts, komm mal, wir gehen nach Hause. Nee, im Normalfall nicht. Im Normalfall fängt es an zu weinen, zu schreien, zu brüllen, schmeißt sich vielleicht auf den Boden, es trampelt, es tritt nach euch. Es ist unheimlich laut, es schreit, was ihr für eine gemeine, doofe Pupsmama seid. Und es ist nicht entspannt und kann nicht kooperieren in dem Moment. Wir stehen dann total unter Druck. Im Normalfall sammeln sich dann schon ein paar Leute in der Nähe, die dann gucken. Manche vielleicht mitfühlend, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann gucken die meistens vorwurfsvoll, abfällig, ziehen Augenbrauen hoch. Vielleicht kommen sogar ein paar blöde, abfällige Kommentare über heutige Eltern und heutige Kinder und heutige Erziehung. Und was dann passiert ist, wir beginnen zu schwitzen, unser Puls rast. Wir fühlen uns sehr unwohl, wir geraten unter Stress, wir schämen uns. Und Scham ist ein extrem mächtiges Gefühl und ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Das ist so ein unangenehmes Gefühl, das wollen wir so schnell wie möglich loswerden. Und was passiert ist, wir reagieren dann ohne groß zu überlegen, weil wir auch so unter Stress sind. Empathie ist in dem Moment in unserem Gehirn auch gerade nicht mehr verfügbar. Das heißt, vielleicht werden wir laut, vielleicht sogar grob, ziehen es vielleicht am Handgelenk oder ähnliches, damit es endlich mitkommt. Wir drohen vielleicht, 3 Wochen kein Sandmännchen mehr. Wir beschämen vielleicht das Kind sogar und haben überhaupt keine Empathie mehr mit unserem Kind und können uns da gerade null einfühlen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch und das ist mir auch schon passiert. Auch ich habe definitiv nicht immer pädagogisch wertvoll reagiert, wenn meine Kinder so einen extremen Wutanfall hatten. Nichtsdestotrotz, klar, wir sind Menschen und es kann passieren, aber ich finde wichtig ist, dass wir verstehen, was passiert bei so einem Wutanfall, damit wir einfach mehr Mitgefühl mit dem Kind haben können und damit wir in Zukunft in den meisten Fällen, an manchen Tagen vielleicht trotzdem nicht, aber in den meisten Fällen das gut und gelassen handeln können und so ein bisschen besonnener reagieren. Also was passiert im Gehirn, wenn die Wut kommt? Im Endeffekt ist es so, bei Überforderung schaltet das Nervensystem in den Alarmmodus. Also dieser berühmte Fight, Flight, Freeze, in dem Moment ehrlich gesagt eher immer nur Fight, wird angeschalten. Das Gehirn ist voll auf Alarmmodus und kleine Kinder sind halt immer schnell überfordert. Die haben den ganzen Tag im Kindergarten schon kooperiert. Die haben unheimlich viele Reize ausgehalten. Die sind vielleicht müde, die haben vielleicht Hunger und zack geht's los. In dem Moment, wo dieser kleine Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. Das heißt, die Amygdala, dieser berühmte Mandelkern, der feuert und feuert und feuert, schießt drauf los und was dann passiert ist, das Kind verliert den Zugang zur Sprache, zur Logik, zur Kooperation. Das kann in dem Moment nichts mehr. Das ist völlig aus der Welt. Ihr braucht da auch nicht vernünftig auf das Kind einreden. Das könnt ihr vergessen. Ihr kommt in dem Moment, dringt das überhaupt nicht in das Vernunftzentrum. Das ist in dem Moment gar nicht aktiviert. Das heißt, das Kind braucht eine regulierte Bezugsperson, jemand, der gerade total gechillt und entspannt ist, damit es selber wieder herunterfahren kann. Im Endeffekt müssen wir uns wirklich vor Augen halten, dass für so kleine Kinder oder auch für größere Kinder Gefühle sind immer im Hier und Jetzt. Das ist immer ganz doll und jetzt sofort. So arbeitet das kindliche Gehirn einfach. Und es gibt noch keine stabile Vorstellung von, das geht gleich vorbei, komm, ich halte das aus. Ich kann ja später weiterspielen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Also was für uns gerade so eine vermeintliche Kleinigkeit ist, ist für das Kind in dem Moment ein absoluter Weltuntergang. Das macht kein Drama, das hat ein Drama. Für das ist es gerade wirklich so schlimm. Wir müssen uns auch überlegen, dass Reize von so kleinen Kindern oft wesentlich intensiver wahrgenommen werden. Gerade vielleicht auch, weil sie viele noch gar nicht so kennen, weil sie noch nicht so abgestumpft sind oder ihr Gehirn noch nicht so abgestumpft ist, noch nicht so dran gewöhnt ist an viele Dinge. Das heißt, dass viele Kleinkinder, natürlich ganz besonders neurodivergente Kleinkinder, das wissen wir dann ja oft noch nicht, aber das sind vielleicht schon so erste Marker, die uns einen kleinen Hinweis geben, besonders sensibel reagieren auf Geräusche, auf zu viel Nähe, auf Veränderungen im Tagesplan, dass irgendwas nicht so klappt. Die Turnlehrerin ist plötzlich krank und deswegen fällt das geliebte Kinderturnen aus, was sonst jeden Mittwoch ist und plötzlich ist alles anders. Das kann zu viel sein. Übergänge, also von zu Hause raus ins Auto zum Kindergarten, vom Kindergarten abholen. Kennt ihr vielleicht auch, ihr kommt, Kind hat gerade noch super schön gespielt, es sieht euch, bricht in Tränen aus, liegt am Boden, schreit. Ganz krasser Übergang. Nach einem vollen Tag im Kindergarten, jetzt zurück nach Hause. Und das heißt nicht, dass es sich nicht freut, euch zu sehen. Das heißt nicht, dass es euch nicht lieb hat. Das heißt auch nicht, dass es im Kindergarten doof war. Das heißt einfach nur, diese Transitionen sind ganz, ganz schwer zu bewältigen. Und das kann in dem Moment zu viel sein. Hunger, Müdigkeit, das alles ist eine enorme Belastung fürs System. Das Nervensystem ist einfach noch durchlässiger, die Reize kommen stärker an und die Gefühle halt auch. Die entstehen dadurch wesentlich krasser. Und so ein kleiner Reiz kann halt ein ganz großes Gefühl auslösen, weil das System von so kleinen Kindern halt schneller überlastet ist. Was sie dann, wie gesagt, brauchen, ist Koregulation. Das heißt, dass das Kind sich bei uns die Ruhe, die Stabilität und diese Regulation ausleiht, um sie selber für sich zu nutzen, weil es das selber noch nicht bewerkstelligen kann. Das heißt nicht, wir unterdrücken das Gefühl, die Wut darf raus, die Trauer darf raus, die Freude darf raus, es darf alles raus, auch die Angst, es soll alles raus an Gefühlen, was da ist, wir sagen einfach, ich bin für dich da, ich bleib hier, bis es dir wieder besser geht, bis du dich beruhigt hast, bis du nicht mehr weinen musst, bis du nicht mehr schreien musst, ich bin da, bis du nicht mehr wütend bist, ich bleib bei dir. Das heißt auch nicht, dass ich das Kind jetzt auf meinen Arm nehmen muss, wenn es das nicht möchte. Ich muss es nicht auf den Schoß zerren, wenn es das nicht möchte, um Gottes Willen. Ich kann mich einfach daneben auf den Boden setzen und sagen, okay, du magst gerade nicht auf den Schoß, du bist gerade super sauer, ich bleib hier. Ich bleib hier sitzen, bis du mich brauchst. Wenn du was willst, wenn du kuscheln möchtest, wenn du irgendwas brauchst, sag's mir. Und ich bin hier. Ich bin hier für dich. Koregulation ist ganz ein wichtiges Schlagwort. Ist im Endeffekt die Grundlage für emotionale Sicherheit, für Bindung, für spätere eigene Selbstregulation, damit die Kinder das selber schaffen und Stressresilienz. Also das ist ganz, ganz, ganz immens wichtig für alles, was wir später brauchen und kann unseren Kindern deswegen ganz, ganz doll helfen. Aber wie gesagt, wichtig, dass wir das überhaupt leisten können und dazu müssen wir gut auf uns achten. Wutausbrüche sind ganz klar, absolut kein Zeichen von einer schlechten Erziehung. Das gehört dazu. Kinder, die das nicht dürfen, die massiv gestraft werden, die Angst haben, Wutausbrüche zu haben, die das unterdrücken müssen, da läuft dann wirklich was massiv falsch. Also da werden Entwicklungsschritte nicht ganz vollzogen, da wird diese wichtige Phase nicht richtig durchlebt, aus Angst, nicht mehr lieb gehabt zu werden oder vielleicht massive Strafen zu bekommen, wenn man sich so in Anführungsstrichen daneben benimmt, so laut wird, so wütend wird. Wutausbrüche sind auch kein Manipulationsversuch. Diese klitzekleinen Kinder sind noch überhaupt nicht in der Lage, sich reinzuversetzen in euren Kopf. Das heißt, die können nicht sich überlegen, wenn ich das und das jetzt mache, kriegt die Mama ein schlechtes Gewissen und dann bekomme ich, was ich will. So funktioniert das in dem Alter noch gar nicht. Also die Theory of Mind ist da noch nicht ausgebildet. Das heißt, die verstehen überhaupt nicht, dass in euren Köpfen was anderes abläuft als bei ihnen. Kein Grenzen austesten im Sinne von Machtspiel oder so. Das ist ein Wutausbruch nicht. Vielleicht Orientierung suchen, ja, das ist Grenzen austesten. Aber es hat niemals damit zu tun, dass die drum kämpfen müssen, wer hier der Stärkere ist oder euch in irgendeiner Form, wie gesagt, zeigen wollen, ich habe jetzt hier die Hosen an. Wutausbrüche sind einfach Überforderung und fehlende Regulation. Es gibt ganz viele typische Auslöser, die meisten davon kennt ihr. Müdigkeit, wisst ihr, knatschige Kinder, müde Kinder, ne? Hunger. Auch dieses selber noch nicht wissen oder noch nicht richtig einschätzen können, einordnen können, was ist dieses Gefühl, muss ich Pipi, bin ich müde, habe ich Hunger, was auch immer. Also auch da dürfen wir helfen beim Vorbeugen von so Wutanfällen, indem wir vielleicht darauf achten, dass das Kind in regelmäßigen Abständen isst. Übergänge haben wir vorher schon gesagt, also auch das sind typische Auslöser, anziehen, heimgehen, schlafen sollen, Zähneputzen, all sowas. Frust, irgendwas klappt nicht, so wie ich es mir vorstelle, ist ein ganz, ganz typischer Auslöser. Reizüberflutung kann auch ein Auslöser dafür sein, dass es wirklich einfach zu viel war am Tag, zu laut, zu hell, zu viel Input und zu viel Anforderungen auf einmal. Wir Erwachsenen sind es ja ein bisschen gewohnt, dass wir so Multitasking machen. Für kleine Kinder ist das absolut nicht gut und an die werden auch am Tag sehr viel Anforderungen gestellt. So, wie sind wir jetzt diese tollen Co-Regulierer? Wie kriegen wir denn das hin? Ganz einfach, in Anführungsstrichen. Selbstfürsorge. Ich weiß, ich sag's bis zum Erbrechen, aber es geht nicht anders. Wir müssen auf uns achten. Wir müssen selber Pause machen. Wir müssen uns die einfordern. Wir müssen gucken, dass unser Nervensystem nicht überlastet ist, weil ein überlastetes Nervensystem kann kein anderes regulieren. Das heißt, kurze Pausen einbauen. Und ich meine damit nicht einmal im Jahr auf Wellnessurlaub fahren, sondern täglich mehrere kurze Pausen einbauen. Kurzen Kaffee trinken, kurz durchschnaufen, kurz 3 Yoga-Übungen machen, zu einem Lied tanzen oder mitsingen. Was auch immer euch gut tut, 5 Minuten lesen, versucht, dass ihr das irgendwie unterkriegt. Frühzeitig abgeben, bevor man selber wütend wird. Wenn ihr selber merkt, boah, die Situation, die kann ich gerade überhaupt nicht halten, ich kann nicht ruhig bleiben, bitte gebt's an Partner, Partnerin oder wer auch immer gerade da ist, ab. Wenn niemand da ist, ihr dürft auch mal rausgehen und sagen, ich brauche jetzt eine kurze Pause. Sperrt euch notfalls ins Bad ein. Ja, das stille Örtchen kann helfen. Schnauft durch, trinkt einen Schluck kaltes Wasser, lasst kaltes Wasser über die Arme laufen und versucht, euch wieder zu regulieren, damit ihr dann euer Kind regulieren könnt, weil alles andere funktioniert nicht. Schlaf und Essen priorisieren, muss ich euch nicht sagen, wissen wir noch aus der Babyzeit, aber auch in dieser Zeit ist das ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, ich brauche kurz eine Pause. Nehmt es einfach auch als Vorbild für eure Kinder. Das ist ein Vorbild, ein Modell für gesunde Regulation. So lernt euer Kind, dass es nicht machen muss bis zum Umfallen und dass es sich eine Pause nehmen darf, wenn es die braucht. Und Selbstfürsorge ist einfach kein Luxus. Das ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor für euer Kind. Das sage ich auch in den Fortbildungen für pädagogische Kräfte immer wieder. Selbstfürsorge und auf sich selber schauen ist eine der wichtigsten Säulen für mich im Kinderschutz, damit Erwachsene reguliert und vernünftig bleiben können, statt selber in den Fight, Flight or Freeze zu kommen. Ein paar praktische Tools für den Alltag möchte ich euch noch mitgeben. Erstens, ganz wichtig, vorbeugen. Also guckt, dass ihr Routinen, klare Abläufe habt, das ist die halbe Miete in dem Alter. Übergänge ankündigen, nicht 2 Sekunden vorher, wenn ihr los müsst, sondern wirklich, komm, wir machen das Puzzle noch fertig, komm, wir bauen den Turm noch zu Ende, dann gehen wir los zum Kindergarten. Wahlmöglichkeiten geben, ohne zu überfordern. Nicht 50 Mal am Tag irgendwelchen kleinen Pupskram fragen, aber gerne nach dem Kindergarten, hey, welchen Heimweg wollen wir denn heute gehen? gehen wir den da vorne an der Baustelle vorbei, gehen wir vielleicht den über den Spielplatz, gehen wir am Bach vorbei, wo möchtest du lang, und Reizüberflutung reduzieren. Das, ja, da müsst ihr gucken, wo die meisten Reize sind. Im Kindergarten ist es natürlich schwierig zu reduzieren oder in der Krippe, wo einfach viele Menschen sind, aber vielleicht nicht nebenbei morgens schon Fernseher oder Radio laufen lassen, wo so eine Dauerberieselung stattfindet. Gerne morgens darauf achten, dass nicht so grelle Lichter sind und auch nach dem Heimkommen jetzt im Winter, tagsüber braucht man jetzt im Sommer keine, aber in der dunkleren Jahreszeit oder so. Also versucht nicht so grelles Licht, nicht so viele auditive Reize und vielleicht auch sonst nicht alles so zu überfrachten. Dann wäre es mir wichtig, dass ihr Bescheid wisst, im akuten Moment, wenn der Wutanfall ist, wenige Worte, da braucht ihr nicht viel sagen, es trinkt eh nichts durch. Ich bin hier, ich bleib bei dir. Das reicht. Besprechen könnt ihr es später, wenn das Kind dazu bereit ist. Die Körperhaltung offen, also nicht die Arme verschränken, nicht abwenden. Also signalisiert, auch wenn du gerade den Wutanfall deines Lebens hast, ich habe dich genauso lieb, ich bin da, ich beurteile, ich bewerte das nicht. Das macht unheimlich viel aus. Nähe anbieten. Nicht einfordern, nicht bestimmen, nicht einfach das Kind schnappen und in den Arm nehmen, wenn es das nicht möchte. Viele finden es in dem Moment extrem und wollen das absolut nicht. Andere brauchen es. Aber wie gesagt, bietet es gerne an und vermittelt einfach Sicherheit. Also bleibt gelassen und dazu echt selber ruhig durchatmen, richtig tief schnaufen, euch selber regulieren, damit ihr beim Kind bleiben und ruhig bleiben könnt. Wenn die Wut nachher verraucht ist, gerne kuscheln anbieten. Manche mögen das und brauchen das auch ganz dolle hinterher. Auch was zu trinken anbieten ist super, weil so ein Wutanfall erschöpft total, sage ich euch ganz ehrlich. Die sind hinterher oft ja fix und alle. Gemeinsam ein bisschen ausruhen, also im Kindergarten gerne in die Kuschelecke kuscheln, was vorlesen oder einfach auch zu Hause, haut euch auf die Couch oder in den Hängesessel oder wie auch immer. Macht es euch gemütlich, schaut ein Buch zusammen an oder hört Musik oder ein Hörspiel. Die euch gut tut, die vielleicht ruhig sind. Ein paar kurze Worte. Hey, boah, du warst jetzt echt sauer. Das war wirklich schlimm für dich, glaube ich. Aber wir haben das jetzt geschafft. Du hast es dadurch geschafft. Wir haben das gemeinsam gemacht. Super. Also, wenn es nicht drüber reden will, warum das so war, oft wissen es die Kinder auch überhaupt nicht mehr. Oft haben die wie ein Blackout hinterher, weil das Gehirn in der Zeit einfach auch halt nicht auf Vernunft getrimmt ist. Aber es ist gut, das hinterher einfach nochmal abzurunden und auch ganz klarzustellen, es ist alles okay. Niemand hat dich weniger lieb, nur weil du jetzt gerade 2 Stunden lang, oder okay, hoffentlich nicht 2 Stunden, aber eine Zeit lang rumgebrüllt und rumgeschrien hast. Das ist völlig okay. Wut kommt, Wut geht. Das dürfen die lernen. Für mich ganz wichtig zum Schluss nochmal zu betonen, diese Gefühle sollen wir nicht wegmachen. Wut muss nicht weg. Wut ist ein wichtiger Motivator. Wut und auch Aggression werden zwar immer sehr negativ bewertet, sind aber letztlich ganz wichtig, um voranzukommen, um sich Dingen anzunehmen. Wenn noch nie Menschen wütend gewesen wären gegen irgendeine Ungerechtigkeit, dann hätten sie nie was dagegen getan. Also jede große Bewegung, die irgendwas Völkerrechtliches und Menschenrechtliches verändert hat auf der Welt, die hat das getan, weil irgendwann genug Wut da war, um sie anzutreiben. Und allgemein sind große Gefühle normal, egal in welchem Alter, aber im Kleinkindalter ganz besonders. Die Kinder brauchen Begleitung, nicht Bewertung. Und ihr Eltern, ihr dürft Fehler machen. Ihr seid Menschen, es kann passieren, dass auch ihr mal eine kurze Zündschnur habt, wenn ihr laut geworden seid, wenn ihr ungerecht geworden seid. Entschuldigt euch bitte hinterher, kehrt es nicht unter den Tisch und seid hinterher nur extra lieb, sondern sprecht es an. Das tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, du konntest gar nichts dafür, ich war gestresst, nicht deine Schuld, sondern ich war gestresst, deswegen habe ich angefangen zu schimpfen, es tut mir leid, wollte ich nicht. Und ganz, ganz wichtig, last but not least, durch diese ganzen schwierigen, gemeinsam überstandenen Momente wächst die Bindung enorm. Das heißt, das ist wie ein Trainingslager, was ihr habt, wo euer Kind ganz viele Dinge übt und ihr macht das mit ihm gemeinsam. Und dadurch, dass ihr da seid, dass ihr ruhig bleibt, dass ihr es unterstützt und ihm zeigt, du bist angenommen, so wie du bist, wächst die Bindung ungemein. Das heißt, jeder kleine Wutausbruch, den ihr gemeinsam schafft, zahlt eigentlich auf euer Bindungs- und Beziehungskonto ein. Und das ist doch eigentlich was Schönes. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Thema heute was anfangen. Wenn nicht, kennt ihr vielleicht jemand, der gerade in dieser Phase steckt, dem die Podcast-Folge gut tun würde, dann leitet die gerne weiter. Also teilt die, gebt uns gerne immer irgendwo, wo ihr Sterne geben könnt, gebt so viele Sterne, wie es gibt, empfehlt den Podcast weiter und hört uns natürlich nächste Woche wieder, dann wieder mit Gast und ich freue mich schon auf euch. Tschüss!
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.